Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich war dabei, als ein Heimspiel des VfL Wolfsburg ausverkauft war. Am vergangenen Samstag, VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart vor 28.917 Zuschauern, ausverkauft. Darüber, und zwar nur darüber, möchte ich in der heutigen Anstoßfolge mit dir, mit Fabian mitgereden. Hallo, grüß dich.
Hallo Michael Augustin, kann man eigentlich sagen oder beziehungsweise muss man eigentlich sagen, dass nicht nur der VfL Wolfsburg dann ja vor ausverkauftem Haus der große Gewinner dieses Spieltages ist, kann man auch sagen, dass auch Holstein Kiel eigentlich der Gewinner des Spieltags ist. Eigentlich auch so ein bisschen, ne? Durch dieses 2:2 in der 39. Minute und die Konkurrenz hat gepatzt. Aber ja, nicht nur darüber, aber auch darüber müssen wir, sollten wir reden und natürlich auch über gepackte Aluminiumkoffer, die schon so langsam in Richtung Abgabe- oder Aufgabeband gebracht werden, weil nun ist es wahrscheinlich wirklich nicht mehr lange hin, bis Thomas Tuchel den Abflug macht, oder?
Ja, wir müssen dazu sagen, heute ist Dienstag, der 5. März 2024, heute Abend, Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League, der FC Bayern gegen Lazio Rom. Vielleicht hört manch einer die Folge auch erst am Mittwoch oder am Donnerstag. Dann einfach vorspulen, weil wir reden natürlich auch über Tuchel. Der hat ja so einen schönen Satz gesagt wie, es ist zwar nur Fußball, aber noch meine größte Leidenschaft und meine große Liebe. Ich finde, die Beziehung zwischen Thomas Tuchel und dem FC Bayern wirkt auf mich so ein bisschen so wie, als wäre der Scheidungsrichter schon da gewesen. Im Sommer wird dann die gemeinsame Wohnung aufgelöst, aber vielleicht muss Thomas Tuchel auch schon Mittwoch, also morgen nach diesem Achtelfinal-Rückspiel, sein Fach im Kleiderschrank ausräumen.
Die Frage ist natürlich nur, wer bekommt das Sorgerecht für Jamal Musiala, oder?
Ja, aber der, das hast du mir ja letzte Woche beigebracht, ist ja inzwischen nicht nur volljährig, sondern 21. Der müsste normalerweise auch schon für sich selbst sorgen können.
Das stimmt. Dann wahrscheinlich eher geht es um Pavlovic, Alexander Pavlovic, ne? Ja, aber die gute Frage, die große Frage ist ja, und wohin mit Opa? Also, wer nimmt Uli Hoeneß?
Ja, oder Upamecano, der ja auch manchmal so eher den Eindruck eines Opas, eines Großvaters vermittelt, und zwar wenn er in der Abwehr beim FC Bayern spielt. Also ich finde, heute ist das wirklich, könnte man sagen, das Tuchel aus könnte zur Ultima Lazio werden. Ich finde den Gag von, ich weiß nicht, 2 Wochen, ist er alt, den muss ich einfach nochmal anbringen an dieser Stelle. Habe ich jetzt gemacht, mehr möchte ich dazu aber auch nicht mehr sagen.
Definitiv. Schlechte Gags noch einmal wieder aufgewärmt. Ihr seid richtig bei Anstoß. Dann lass uns doch genau auch da reingehen. Also du hast ja quasi schon mal das 2:2 vom vergangenen Freitagabend des FC Bayern München beim SC Freiburg angesprochen. So ein bisschen ist das Gefühl da, dass der FC Bayern München jetzt irgendwie fast alles abschenkt. Ich meine, wie gesagt, heute gibt es ja noch Lazio Rom und das Rückspiel in der Champions League, ist für den FC Bayern München eigentlich auch fast schon sowas wie so ein Strohhalm-Cup, oder?
Ja, die letzte Titelchance. Ja. In der Bundesliga sind es mittlerweile 10 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Es ist ja völlig klar, wenn die Bayern rausfliegen gegen Lazio Rom, dann wird für Tuchel Schluss sein. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht mal eine steile These. So wird es dann kommen. Keine Ahnung, wer der Nachfolger sein würde. Aber es ist ja auch nur ein 0:1 Rückstand, den die Bayern umbiegen müssen. Es ist nur Lazio Rom, aber ich glaube, wer in den letzten Jahrzehnten italienischen Fußball verfolgt hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie die Römer heute Abend in München auflaufen werden. 90 Minuten plus, weiß ich nicht, wie viele Minuten Nachspielzeit, Beton anrühren. Ist eine dumme Floskel, aber sie werden wahrscheinlich mit einer 10er Abwehrkette spielen. Und wenn das Spiel für die Römer in der Schlussphase so laufen würde, als sollten sie mit dem Ergebnis dann auch vor dem Einzug ins Viertelfinale stehen, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge schon so manchen Lazio-Profi, der sich Krämpfe rausdrücken lässt und der vielleicht nach einem Foul auch noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte Rolle auf dem Rasen dreht. Ich glaube, die werden sehr früh anfangen, die Zeit von der Uhr zu nehmen. Ich habe vor meinem Auge auch einen Torhüter, der die gelbe Karte sieht, weil er vor dem Abstoß den Ball 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal auftippt, bevor er ihn wieder ins Spiel bringt.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist natürlich jetzt gerade wirklich so ein bisschen Stochern im Nebel, weil wir natürlich nicht wissen, wie es weitergeht. Ansonsten könnte man ja zum Beispiel auch darüber spekulieren, wie es denn überhaupt weitergehen könnte, sollte der FC Bayern München ausscheiden. Du hast gesagt, dann muss Tuchel seine gepackten Koffer wirklich so langsam auf den Gepäckwagen schieben und einen Abflug machen. Ja, aber die Frage ist dann natürlich, wie ging es dann weiter? Also wer wäre es überhaupt? Wer käme in Frage und vor allen Dingen für wie lange? Also wahrscheinlich nur bis zum Saisonende. Aber Ja, mir fehlt ja momentan so ein bisschen die Fantasie. Wahrscheinlich dann irgendein ein Co-Trainer, den man aus dem Tuchel-Stab nicht mit freistellen würde.
Scholl Löw.
Ja.
Jupp Heynckes wäre ja vor Jahren noch die naheliegende Lösung gewesen, aber ich weiß gar nicht, wie alt Jupp Heynckes inzwischen ist. Sepp Maier ist jetzt 80 geworden. Jupp Heynckes ist gefühlt 2-3 Jahre jünger. Und somit käme er auch nicht mehr in Frage. Ich google mal eben, wie alt Jupp Heynckes ist.
Ja.
Ich würde dann auch gleich nochmal seine Telefonnummer hier durchgeben. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der ein Handy hat oder ob der nur über Festnetz erreichbar ist. Jupp Heynckes ist am 9. Mai 1945 geboren, wird demzufolge dieses Jahr noch 79. Nee, das schließe ich aus. Wobei Martin Kind wird im April 80 und der ist ja auch immer noch der Big Boss von Hannover 96. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Uli Hoeneß draußen am Tegernsee schon mal so vor sich hin pfeift. Sag mir Kando, sag mir wann ich dich wieder anrufen kann. Oder frag mir Kando, frag mir wann. Das war doch der Hund von Jupp Heynckes. So ähnlich wie die Frau von Heinz Meier doch damals auch entschieden hat, ob es weitergeht oder ob er sich um die Rosen im Vorgarten kümmern soll, kann ich mir vorstellen, wird auch Kando dann diese Frage beantworten müssen. Aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich kommt Jupp Heynckes tatsächlich nicht mehr in Frage.
Ich hoffe, dass es Kando gut geht. Ich hoffe auch, dass es Jupp Heynckes gut geht. Aber das ist jetzt wirklich sehr viel Stochern im Nebel. Also ich glaube, viel mehr können wir zu diesem Thema nicht sagen. Sonst kann es passieren, dass man, dass Hörerinnen und Hörer, die uns erst am Mittwoch oder am Donnerstag einschalten, denken, ey, was reden die denn da? Die Bayern haben 4-0 gewonnen, alles ist in Ordnung. Und Thomas Tuchel wurde mit Sprechchören gefeiert und von Thomas Müller auf den Schultern sitzend aus dem Stadion getragen. Das kann ja auch passieren.
Thomas Tuchel, du bist der beste Mann. Während du entscheiden darfst, über welches Thema wir als nächstes sprechen, möchte ich nochmal ganz kurz Hörerpost mit aufnehmen, die mir eingesteckt wurde. Und ich habe den Briefkasten, nachdem das Mail-Fähnchen nach oben gegangen ist, natürlich ausgeleert und habe diese ganze Werbeprospekte in den Müll geschmissen. Aber da war natürlich auch wieder etwas Zuhörerinnen und Zuhörerpost mit dabei. Und da haben wir das Feedback bekommen, dass ich, hat derjenige geschrieben, gerne unterschiedliche, auch Fußball-Podcasts höre, aber ich bringe es auf den Punkt, Woche für Woche höre ich euren Podcast am liebsten. Muah, das geht doch runter wie Öl.
Gänsehaut.
Vielen Dank.
Gänsehaut.
Das war, ja wirklich, die Folge ist noch keine 8 Minuten alt und schon haben wir den ersten Gänsehaut-Moment, oder?
Wer war das denn?
Albrecht war das. Liebe Grüße an Albrecht.
Ah, sehr schön. Ich habe auch noch einen Hörerinnenwunsch von Pina.
Ja.
Pina hat offenbar am vergangenen Wochenende Wolfsburg gegen Stuttgart gehört und sie hat geschrieben, wir müssen unbedingt über die Stadiondurchsage in Wolfsburg sprechen. Es war nämlich so, dass während des Spiels der Stadionsprecher plötzlich so etwas sagte wie, liebe Zuschauer, hört bitte auf zu pfeifen, das irritiert den Schiedsrichter und sein Team. Die Zuschauer haben gepfiffen. Ich selber habe es gar nicht wahrgenommen, ob sie mit Trillerpfeifen gepfiffen haben oder nur oder auf zwei Fingern gepfiffen haben, was ich jetzt besser nicht nachmache, weil ich hatte ja einen Kopfhörer auf dem Ohr und manchmal hört man dann da den Moderator oder auch das Rückprogramm eines Senders, für den man dann danach reportiert. Musik läuft dann ja auch manchmal, deswegen habe ich mich gar nicht so in die Atmosphäre im Stadion reinfühlen können. Aber was glaubst du wohl, was passiert ist, nachdem der Stadionsprecher diese Durchsage gemacht hat? Was glaubst du wohl, wie es dann akustisch weiterging in diesem ausverkauften Wolfsburger Fußballstadion?
Hilfst du mir?
Ja, sie haben natürlich noch lauter gepfiffen. Also ich habe selten erlebt, dass Stadiondurchsagen während eines laufenden Fußballspiels irgendetwas bezwecken. Also bitte lass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Das bringt ja auch selten was. Also da kommt denn ja keiner mit einem Eimer und macht sofort die Pyrofackeln aus. Übrigens, große Pyroshow in der VfL-Fankurve beim Einlaufen der Mannschaften. Grün und weißer Rauch, das sah echt stark aus. Hätte ich den Wolfsburgern gar nicht zugetraut, dass sie auch sowas hinkriegen, den VfL-Fans. Aber natürlich hat diese Stadiondurchsage nichts gebracht. Ich kann aber nicht einschätzen, inwieweit es Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer irritiert hat, weil ich habe die Pfiffe gar nicht so wahrgenommen. Viel mehr kann ich über das Spiel oder müssen wir über das Spiel nicht verlieren. Vielleicht noch die Tatsache, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen Orakel, du hast ja Maximilian Bayer auch als potenziellen Nationalmannschaftskandidat ins Spiel gebracht. Wahrscheinlich hast du recht, der hat jetzt ja zweimal getroffen, also nicht in diesem Spiel, aber für Hoffenheim gegen Werder Bremen. Und ich fand die Stuttgarter sehr stark und beim VfB Stuttgart sind mir inzwischen 4, 5 Namen aufgefallen, die vielleicht dann nächste Woche, Ende der Woche wird ihr Nagelsmann seinen ersten Länderspielkader bekannt geben, die da vielleicht auftauchen könnten. Dennis Undav, der wurde nach einem Muskelfaserriss nur eingewechselt. Waldemar Anton, sehr stabiler Abwehrspieler, Abwehrchef, den hast du ja auch vor Monaten schon mal erwähnt. Joscha Wagnumann, der ein ganz tolles Spiel gemacht hat auf der rechten Abwehrseite, der auch ein Tor geschossen hat, aber weil jetzt Josua Kimmich demnächst der Rechtsverteidiger spielt, wären die Chancen von Wagnumann dann auch tatsächlich eingesetzt zu werden eher gering. Aber Maximilian Mittelstädt links und Chris Führig, die da beide auf der linken Seite so viel Betrieb gemacht haben, die sollte man auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Also der VfB Stuttgart, der könnte locker demnächst die Hälfte der Nationalmannschaft stellen, wobei die 5 würden ja nicht alle in der Startelf stehen. Aber ich will damit sagen, der VfB hat mir extrem gut gefallen und Undav, Anton, Wagnumann, Mittelstädt und Führig wären für mich potenzielle Nationalelf-Kandidaten.
Ja, vor allen Dingen dann, wenn es um die deutsche Fußballnationalmannschaft nur so mittel steht. Nein, aber die Frage ist natürlich, ist die deutsche Fußballnationalmannschaft so schwach oder ist der VfB Stuttgart so stark? Wahrscheinlich in diesem Fall wirklich der VfB Stuttgart so stark. Er untermauert das ja auch.
Beides. Die Nationalmannschaft ist schwach und der VfB ist stark. Der VfB, der kann sich zum ersten Mal seit 2009, 2010 wieder für die Champions League qualifizieren. Und ich meine, ich muss das nochmal, geh mal ein Jahr zurück. Ja. Oder du musst ja nicht mal ein Jahr zurückgehen. Seit April trainiert Sebastian Hoeneß den VfB Stuttgart, hat den VfB Stuttgart auf Rang 16 geführt, in die Relegation geführt, was ein Erfolg war. Wir haben das auch schon oft gesagt. Dann hat sich der VfB Stuttgart deutlich, in Hin- und Rückspiel deutlich gegen den HSV durchgesetzt. Und seitdem klettert er im Prinzip nur noch weiter und weiter und weiter nach oben und ist hinter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern jetzt die dritte Kraft im deutschen Fußball. Und dass es bei den Bayern nicht gut läuft, das ist ja inzwischen auch kein Geheimnis mehr. Ich gehe sogar so weit und sage, der VfB Stuttgart spielt nach Bayer Leverkusen den attraktivsten und besten Fußball in Deutschland.
Ja, da gehe ich mit und ich finde so ganz typisch oder ja eigentlich so symbolisch für den Aufstieg, also natürlich hast du die Leistungsträger angesprochen, trotzdem, ich habe jetzt drei Gedanken gleichzeitig, mach mal erstmal einen fertig. Symbolisch so für den Aufstieg ist für mich auch Dennis Undav, also auch so ein Spieler, der ja seit Jahren bei unterschiedlichen Vereinen auf der Überholspur ist, aber trotzdem ja auch so eine Karriere gefühlt über den zweiten Bildungsweg zurückgelegt hat. Waldemar Anton hat sich jetzt in der Bundesliga so richtig festgespielt, ist eine feste Säule geworden, ist ja auch Kapitän beim VfB Stuttgart. Und ich finde, das sind halt alles so Typen, die, denke ich, vor allen Dingen funktionieren, weil das ganze Konglomerat funktioniert. Also es sind, glaube ich, so typische Fußballspieler, die besser werden, wenn es für den Verein gut läuft, die sich sozusagen am eigenen Erfolg mit hochziehen. Und bei Wagnumann muss man natürlich auch sagen, jetzt haben wir ihn wieder im Kreis der deutschen Fußballnationalmannschaft, du hast ihn angesprochen. Auf der anderen Seite gab es auch nicht wenige, die vor einem Jahr schon fast so ein bisschen gelächelt haben, als Hansi Flick ihn damals mitgenommen hat, als er damals so ein paar Spieler nominiert hat und unter anderem auch Wagnumann, wo man dann gedacht hatte, also wie kommt er jetzt auf den? Aber ein Jahr später neuer Nationaltrainer, andere Situation beim VfB Stuttgart und schon sagt man, warum nicht eigentlich Wagnumann?
Ja, vor allen Dingen ist er jetzt Stammspieler und als Flick ihn nominierte, war Wagnumann beim VfB kein Stammspieler. Es gibt ja so Mannschaften, die sind gut, weil einfach ganz viele Neuzugänge verpflichtet worden sind, weil viel Geld vorhanden ist und weil die Spieler einfach gut sind. Beim VfB ist es so, dass die Mannschaft so gut ist, weil der Trainer so gut ist. Also das ist auch eine Parallele, die könnte man zum FC St. Pauli ziehen. Über die zweite Liga reden wir ja auch noch, aber der VfB ist so gut, weil Sebastian Hoeneß so ein guter Trainer ist. Davon bin ich fest überzeugt. Waldemar Anton, ich meine, der ist ja jahrelang ein durchschnittlicher, vielleicht auch ein überdurchschnittlicher Abwehrspieler gewesen. Der gewinnt da fast jeden Zweikampf und dann spielt er noch einen 45-Meter-Pass genau in den Lauf von Wagnumann, der macht ein Tor, das zählte dann nicht. weil der Videoassistent einschritt. Wagnermann war knapp im Abseits. Danach hat er dann trotzdem noch ein Tor für den VfB erzielt. Aber Anton ist inzwischen ein so kompletter Verteidiger. Und ich glaube, er ist momentan der formstärkste deutsche Innenverteidiger. Und eigentlich kommt Nagelsmann an Waldemar Anton nicht vorbei.
Was hast du denn gegen Antonio Rüdiger?
Ja, den sehe ich nicht so häufig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich kriege nicht alles mit, was der bei Real Madrid performt. Ich kann dir gerade nicht mal sagen, ob Antonio Rüdiger jedes Mal in der Startelf steht bei Real. Aber wenn wir die deutschen Innenverteidiger, die in Deutschland spielen, betrachten, ich meine Mats Hummels, der sitzt bei Borussia Dortmund gefühlt nur noch auf der Bank. Wen haben wir noch? Jonathan Tah ist natürlich auch extrem stark drauf, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also Tah und Anton sind beide momentan die formstärksten deutschen Innenverteidiger.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und kleine Anekdote dazu, ich war damals dabei, als Waldemar Anton sein allererstes Bundesligaspiel gemacht hat. Und weißt du, für wen und gegen wen?
Ja, für wen ist klar, für Hannover 96, gegen wen wahrscheinlich, das wäre ja so ein bisschen die Ironie an der Geschichte, gegen Stuttgart?
Es war beim VfB Stuttgart und da müssen wir natürlich als Fußballreporter sagen, das sind doch nur die Geschichten, die der Fußball schreibt. Das war tatsächlich damals beim VfB Stuttgart, ist da kurz vor dem Ende noch eingewechselt worden und danach habe ich ihn auch mal zum Interview getroffen. Natürlich wissen wir auch, er spielt jetzt schon seit einigen Jahren beim VfB Stuttgart und schon lange nicht mehr bei Hannover 96, vielleicht hat er sich da auch verändert, aber auch seinerzeit, als er sich damals dann auch bei Hannover 96 festgebissen hat, habe ich ihn ein paar Mal getroffen, in Anführungsstrichen, also zum Interview treffen dürfen und der war immer ein sehr, sehr höflicher, neugieriger, bescheidener Typ. Also egal, also vielleicht ist es noch ein bisschen einfacher, wenn du gerade erst dein erstes Bundesligaspiel gemacht hast, da bist du wahrscheinlich noch so ein bisschen demütig und dankbar und kannst deinen eigenen Erfolg, auf den du hingearbeitet hast, vielleicht auch erstmal gar nicht richtig glauben, musst das erstmal reflektieren. Aber wie gesagt, auch noch Jahre später, bevor er dann zum VfB Stuttgart gegangen ist, war Waldemar Anton immer so ein Typ, hast du wahrscheinlich auch schon mal kennengelernt. Manche Interviews, die führt man und danach tun dann, weiß ich, die Interviewten so, als hätten sie einen noch nie vorher gesehen. Und er war immer so einer, der hat einen dann, wenn man da irgendwo in der Mixed Zone stand und er dann vielleicht auch mal an einem vorbeilief, aber trotzdem immer so, wie sagt man, so schön des Blickes gewürdigt oder einmal zugezwinkert oder so nach dem Motto, hi, na, alles klar. Das kann man ja auch so mit Blicken machen. Also Waldemar Anton, ich bin Team Waldemar Anton, sag ich mal.
Ja, ich mittlerweile auch. Und er ist ja inzwischen auch Kapitän beim VfB Stuttgart, wird im Sommer 28, spielt seit 2020 nicht mehr in Hannover. Und interessant, er ist ja in Usbekistan zur Welt gekommen. Ja. Seine Eltern sind Russlanddeutsche.
Ja.
Ja, ich glaube, so. Anton ist einer der...
Ja.
Was denn?
Ich dachte, da käme noch was. Das ist ja interessant. Ja, nee, stimmt, aber absolut.
Nee, ich glaube jetzt nicht, dass er für Usbekistan spielen wird. Der hat ja auch schon für die deutsche U21-Nationalmannschaft gespielt. Aber er könnte theoretisch noch usbekischer A-Nationalspieler werden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also aufgepasst, Julian Nagelsmann. Wir wollen jetzt nicht zu lange über Wolfsburg gegen Stuttgart sprechen, wobei jetzt haben wir ja über die Zukunft des deutschen Fußballs gesprochen. Interessante Beobachtung, die du da zu Waldemar Anton gemacht hast. Ich habe ihn, glaube ich, nie kennengelernt. Vielleicht habe ich ihn mal interviewt, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber Stammhörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen natürlich, unsere Lieblingsliga ist natürlich die zweite Liga. Und lieber Fabian, soll ich dir sagen, warum ich mir inzwischen hundertprozentig sicher bin, dass der FC St. Pauli am Ende aufsteigt?
Ja, also erstmal bin ich gespannt. Die Überleitung passt auch. Und ich finde auch, warum sollten wir auch über die erste Fußball-Bundesliga reden, wenn Bayer Leverkusen so wie jedes Jahr mit 10 Punkten Vorsprung vom FC Bayern München Meister wird. Also da können wir einen Haken dran machen. Die neue Langeweile in der ersten Liga. Lass uns über den FC St. Pauli, lass uns über die zweite Liga vor allen Dingen sprechen und auch darüber, weshalb er aufsteigt. Warum denn?
Der FC St. Pauli hat mit Luise Gottberg eine neue Vizepräsidentin. Präsident Oke Göttlich, Vizepräsidentin Luise Gottberg. Selten war der Draht nach oben so gut. Gottberg und Göttlich, ich bin mir sicher, St. Pauli kann deshalb nur aufsteigen.
Also das ist die Götterdämmerung. Nee, ist sie nicht. Dann ist es sozusagen das Götter-Rising. Die Frage ist dann natürlich nur, ob es dann auch bei der Aufstiegsfeier Götterspeise gibt.
Ich glaube, da gibt es Astra.
Aber jetzt
und Helbing.
Höchstwahrscheinlich. Aber jetzt ist es natürlich auch wieder sehr geschickt von dir, dass du mit so einem Funny Fact um die Ecke kommst, um das Ergebnis so ein bisschen zu vertuschen. Oder wie Stefan Raab früher gefragt hätte, was war da denn los?
Das kann ich dir sagen. Also erstmal, ich wäre Freitag fast hingefahren. Zwei Freunde von mir, die waren da mit dem Auto und hatten drei Karten. Und ich habe mit mir gerungen, mache ich das oder mache ich das nicht? Es gab aber im Ruhrgebiet diesen ÖPNV-Streik. Und jeder, der mal mit dem Auto bei der Arena auf Schalke gewesen ist, weiß, wie chaotisch es da ist. Also auf der Homepage von Schalke 04 wurde vor Anreiseschwierigkeiten gewarnt. Ich habe selber mal, als es keinen Streik gab, eine Stunde gebraucht, um da vom Parkplatz zu kommen. Und ich dachte, ey, wenn das Spiel um 18.30 Uhr losgeht und wir sind um 21 Uhr aus dem Stadion und dann dauert es ewig, bis wir da vom Parkplatz kommen und dann 3,5-4 Stunden Fahrt, dann bin ich irgendwie zwischen 3 und 4 Uhr im Bett und am nächsten Tag musste ich nach Wolfsburg, Wolfsburg-Stuttgart, das Spiel begann auch erst um 18.30 Uhr. Ich habe es nicht gemacht und dann habe ich das Spiel abends im Fernsehen gesehen und dachte, ein Glück, dass du da nicht hingefahren bist. Ich war erschüttert von der Leistung des FC St. Pauli. Das war die schlechteste Saisonleistung des FC St. Pauli. Mittlerweile meine ich auch eine Erklärung dafür gefunden zu haben. Schalke 04 hat so einen antiquierten Fußball gespielt, Mann gegen Mann und sehr körperbetont. Schalke hat St. Pauli-Spieler in Zweikämpfe verwickelt. Die wehtaten, blaue Flecken, Schmerzen. Darauf hatte St. Pauli keine Lust. St. Pauli war ja früher immer der Inbegriff einer Kämpfermannschaft. Das hat sich unter Timo Schulz geändert. Das hat sich unter seinem Nachfolger Fabian Hürzeler erst recht geändert. St. Pauli ist inzwischen eine Schönspielermannschaft. Und die Schalke haben mit ihrer robusten Art Fußball zu spielen den St. Paulianern den Zahn gezogen, die Lust am Fußball genommen. Dann hat sich Erik Smit sehr früh verletzt, Adduktorenverletzung, verdammt nochmal, der fällt jetzt wochenlang aus. Ausgerechnet Smit, der Mann, der 45 Meter Diagonalbälle on point zum Mitspieler bringt. Wenn es einen Spieler gibt, auf den St. Pauli nicht wochenlang verzichten kann, dann ist es Erik Smit. Großer Nachteil. Und da muss ich sagen, das, was Nikola Vasil, der Torhüter des FC St. Pauli, am Freitagabend auf Schalke gemacht hat, das war sehr merkwürdig. Der hat jeden langen Ball. St. Pauli steht er dafür, dass es das Spiel von hinten raus aufbaut. Aber ab und zu streut dann der Torhüter auch mal lange Bälle ein. Entweder flogen die langen Bälle in Seiten aus oder sie landeten bei jemandem, der ein königsblaues Trikot trug, nämlich bei einem Schalke-Spieler. Es war unfassbar, wie viele Bälle der dem Gegner in die Füße gespielt hat. Reicht das als Erklärung?
Ja, beziehungsweise die Frage finde ich, die ich mir im Nachgang gestellt habe. Also genau, auf der einen Seite spielt der FC St. Pauli herausragenden, souveränen Fußball, teilweise ja auch wirklich begeisterungsfähigen Fußball. Da können wir auch gerne nochmal das Spiel in Kiel nehmen und natürlich auch viele exemplarisch aus der gesamten Saison. Aber ich sag mal so, diese Beulen oder diese Leistungskurven nach unten, die werden ja auf jeden Fall gefühlt mehr, die häufen sich an und die Frage ist, ob der Vorsprung jetzt trotzdem ausreicht oder ob vielleicht St. Pauli jetzt nicht nur diese Trainerkausa, die wir ja schon häufiger durchgekaut haben, aber vielleicht jetzt auch so langsam in dieses berühmte Gefühl kommt, jetzt können wir nicht nur aufsteigen, sondern wir können eigentlich auch unsere Pole Position verlieren. Also vielleicht fangen sie jetzt doch auch langsam an nachzudenken. Oder vielleicht, wie du auch schon sagst, gibt es vielleicht auch so leichte Arroganzanfälle, so nach dem Motto, wenn eine Mannschaft so zerstörerisch auftritt wie die Schalker, dann haben wir keinen Bock oder in Anführungsstrichen keinen Bock. Oder beziehungsweise dann ist das halt nicht unser Spiel. Und wenn es nicht unser Spiel ist, dann können wir es vielleicht auch nicht gewinnen.
Ja, arrogant würde ich es nicht nennen, aber ging vielleicht tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung. Der Vorsprung, es ist ja nicht viel passiert. Also du hast ja angesprochen, Kiel hat gegen Hertha 2-2 gespielt. Der HSV hat überraschend am Sonntag, also zwei Tage später, zu Hause gegen Osnabrück verloren. Über den HSV und Steffen Baumgart sprechen wir ja gleich auch nochmal. Also so gesehen ist ja nicht viel passiert. Und die Trainerkausa, wir haben ja letzte Woche auch ja, ich vor allen Dingen habe ja gesagt, dass da wohl eine Entscheidung fallen würde in der vergangenen Woche, wie es nun mit Hürzeler weitergeht und dass der Verein sein Vertragsangebot zurückzieht. Das hörte man aus dem Umfeld des Vereins. Ist nun doch nicht so gekommen. Oke Göttlich hat ja auch da erstmal zurückgerudert und hat gesagt, es gäbe mitnichten eine Deadline für Hürzeler. Also hat das Thema erstmal so ein bisschen abgekühlt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Hängepartie um die Zukunft von Hürzeler Einfluss auf die sportlichen Leistungen hat, weil diese Hängepartie gibt es ja eigentlich seit Dezember. Und zwischen Dezember und jetzt, Anfang März, 5. März, gab es ja viele gute Auftritte. Und du hast das Spiel in Kiel angesprochen, da war die erste Halbzeit überragend, die zweite ja überhaupt nicht mehr. Da hat St. Pauli ja vor allen Dingen in der Abwehr ganz, ganz viele Fehler gemacht. 3-0 zur Pause geführt, am Ende knapp mit 4-3 gewonnen. Aber trotzdem gab es gute Leistungen und deswegen glaube ich nicht, dass sich diese Hängepartie um Hürzeler negativ auf die Mannschaft auswirkt.
Also ist dein Fazit auf der einen Seite beim FC St. Pauli, jeder ist seines Glückes Smied, aber der FC St. Pauli wird im Aufstiegskampf nicht den Hürzeren ziehen, ne?
Ich glaube nicht, nee, aber natürlich kommt eine Komponente jetzt dazu, es gibt noch 30 Punkte zu vergeben, es sind noch 10 Spiele, jetzt beginnt ja auch das Kopfkino und ich glaube, wir werden es in den kommenden Wochen noch häufiger erleben, dass die Mannschaften da oben immer mal wieder patzen. St. Pauli steht jetzt bei 2 Saisonniederlagen. Man kann auch sagen, erst bei 2 Saisonniederlagen. Aber sie werden nicht mit 2 Saisonniederlagen die Saison nach 34 Spieltagen beenden. Da werden noch weitere hinzukommen, weil jetzt natürlich auch so diese psychische Komponente eine größere Rolle spielt. Und da kann man ja alle mit ins Boot holen. Auch Hannover 96 als Tabellenvierten noch gegen Düsseldorf nicht gewonnen, nachdem Hannover am Wochenende vorher in Osnabrück verlor. Auch interessant, der VfL Osnabrück hat 3 Saisonsiege, alle gegen den HSV, ne? Also 2 gegen den Hamburger SV und 1 gegen den hannoverschen SV von 1896.
Das ist doch eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, weil also diese Niederlage des HSV, gleichzeitig dann ja die erste im zweiten Spiel unter Steffen Baumgart, die ist ja eigentlich gar nicht so richtig zu erklären, also rein sportlich dann ja schon, aber eigentlich nicht so richtig zu erklären, außer vielleicht mit den Worten, dass der HSV eigentlich wieder ganz typische HSV-Sachen gemacht hat, oder?
Ja, ich finde es auch sehr merkwürdig, ne? Also dieses zarte Pflänzchen Euphorie, das ja nach diesem soliden 1-0 im ersten Spiel unter Baumgart gegen Elversberg entstanden ist, ist jetzt komplett wieder verwelkt, ne? Die Euphorie ist dahin und Baumgart ist ja auch sehr deutlich geworden, also analytisch, sachlich, aber deutlich in seinem Statement nach diesem Spiel, nach dem 1-2 gegen Osnabrück, Elfmeter-Tor durch Glatzel, es gab aus dem Spiel heraus nicht eine einzige Torchance gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga. Baumgart hat ja sinngemäß gesagt, hat die Leidenschaft des VfL Osnabrück gelobt, so hat sie gesagt, wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft die das gemacht haben, das musst du auch auf den Platz bringen und wenn du aufsteigen willst, dann brauchst du Herz und viel Mentalität und da müssen wir die Jungs hinkriegen, das waren in etwa seine Worte. Und ich glaube, er war auch überrascht, dass er seine Mannschaft oder den Verein, den er ja aus der Entfernung auch schon längere Zeit beobachtet hat, weil er ja auch, wie wir inzwischen wissen, ein Herz für den HSV hatte, als er noch nicht HSV-Trainer war. Ich glaube, er hat diesen Verein, diese Mannschaft komplett neu kennengelernt und vielleicht auch überschätzt. Und ich bin auch total erstaunt, wie man so spielen kann. Wenn man aufsteigen will, dann muss man doch die richtige Einstellung mitbringen. Und wenn ich Baumgart richtig verstehe, und ich habe das Spiel so mit, ich würde mal sagen, während der Arbeit, ich habe an dem Tag in der Redaktion gearbeitet, mit 60-70%iger Aufmerksamkeit verfolgt. Ich hab da auch wenig Leidenschaft gesehen. Und wir haben ja immer gesagt, der HSV verliert Spiele durch krasse Abwehrfehler. Aber in der Offensive ist der HSV in der Lage, jeden Gegner in der zweiten Liga zu dominieren. Aber ich sag's nochmal, keine Chance aus dem Spiel heraus in 90 Minuten gegen den Tabellenletzten. Ich bin da gerade auch so ähnlich, so in etwa genauso ratlos wie Steffen Baumgart am Sonntag nach dem Spiel.
Und da würde ich sagen, können wir eine neue Rubrik einführen, zumindest nur für diese Folge. Anstoß präsentiert euch die Pressestimmen. Heute Kicker. Der Kicker schreibt, aus dem Hamburger SV wird der harmlose SV. Das waren die Pressestimmen, präsentiert von Anstoß.
Ja, also genau.
Letztendlich harmlos, ja, genau
weil das, keine Torschuss, ne? In 90 harmlos, Minuten, ja. Bis ja, genau. Auf diesen verwandelten Elfmeter.
Ja. Und Dann können wir ja noch natürlich noch einmal ganz kurz in die Glaskugel schauen. Es war ja vor allen Dingen vermeintlich jetzt, ich will nicht sagen die große Chance, aber wenn man sich jetzt die Spieltagsrunden angeschaut hat, dann kam der Trainerwechsel und dann startest du als neuer Trainer vielleicht, wie du schon gesagt hast, mit so einer kleinen Antrittseuphorie. Und das zu Hause mit zwei Heimspielen gegen Elversberg und gegen Osnabrück, also ich sag mal so, gibt schwierigere Aufgaben, zumindest vermeintlich in der zweiten Liga. Und jetzt geht's dann halt weiter für den HSV mit auswärts in Düsseldorf. Und ich glaube, dann kommt das Heimspiel gegen Wiesbaden. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder sowas Unangenehmes, bevor es dann auswärts nach Fürth geht. Also auch nicht ohne. Also es wird auch nicht leicht.
Also ich wohne ja, wie unsere Stammhörerinnen und Hörer inzwischen wissen, gar nicht so weit vom Erfolgspark oder Erfolgslospark, also vom Volkspark entfernt. Schlechtes Wortspiel, ja. Ist mir komplett misslungen. Ich glaube, ich werde demnächst mal wieder eine Joggingrunde da drehen müssen, um auch mal so ein bisschen zu kiebitzen. Ich stelle mir jetzt, es ist 9.45 Uhr, das Szenario so voll vor. Steffen Baumgart steht nach wie vor unrasiert auf dem Rasen mit T-Shirt. Der Bauchansatz schimmert leicht durch. Und ich glaube, er brüllt so laut, dass die Vögel, die jetzt vielleicht noch Winterschlaf halten, vom Ast fallen. So stelle ich mir das Szenario gerade im Volkspark auf dem Trainingsgelände des HSV vor.
Ja, also du meinst, es wird, obwohl es draußen immer länger hell ist und auch immer wärmer wird, rund um den Erfolgspark dann doch ungemütlicher?
Bestimmt. Also wenn Baumgart irgendwie für etwas steht, dann ja für seine Ansprachen, für seine Emotionalität, für seine aufrüttelnden Worte. Ich kann mir vorstellen, dass der braucht ja sowieso mit seinem Organ kein Megafon. Das haben Trainer ja normalerweise auch nicht auf Trainingsplätzen. Aber ich glaube, Spieler sollten nicht direkt neben ihm stehen, sonst kriegen sie so ein Summen im Ohr. Ich glaube, der wird sehr, sehr laut und sehr deutlich. Heute ist denn ja der erste Tag Training wieder nach diesem Spiel gegen Osnabrück. Übrigens, weil du ja auch schon...
Also so du meinst ein Tinnitus, der bei uns natürlich eigentlich nur Tinnitus heißt, ne?
Ja, so etwas könnte ich mir vorstellen. Okay. Aber guck doch mal auf den nächsten Spieltag. Der HSV spielt in Düsseldorf am Freitag. Daniel Thun, der Ex-HSV-Trainer, gegen Steffen Baumgart. Das ist für mich kein klassischer Auswärtssieg. Holstein Kiel spielt gegen den KSC. Der KSC gewinnt gerade regelmäßig 4-0. Kommt so ein bisschen aus dem Windschatten, klopft da oben vielleicht auch nochmal an. Ist für mich auch kein klassischer Kieler Heimsieg. Und der FC St. Pauli ohne Erik Smith gegen Hertha BSC ist für mich schon mal gar kein klassischer Heimsieg. Ich kann mir vorstellen, dass von den Top 3 am kommenden Wochenende keine Mannschaft gewinnen will.
Ja, da würde ich jetzt nicht mitgehen, weil ich, da würde ich nicht mitgehen. Also ich glaube schon, dass es da auf Seiten von Holstein Kiel etwas geben kann und geben wird. Ich möchte das auch belegen, weil ich meine, da haben wir auch schon vor vielen Wochen drüber gesprochen, es gibt halt so Gegner, und da würde ich natürlich auch Schalke zuzählen, da würde ich aber auch Hertha zuzählen, auch wenn das jetzt aktuell keine ganz klassischen Aufstiegskandidaten sind oder auch wenn die Mannschaften sich da oben nicht wiederfinden, trotzdem haben sie so viel Potenzial in ihren Reihen, und ich glaube, wenn du dann wirklich bis zum Schlusspfiff alles gibst und um alles kämpfst und dann auch noch am Ende anders als beim Spiel gegen St. Pauli dafür belohnt wirst, dann glaube ich, macht das auch noch mal ganz viel mit dir. Und ich finde vor allen Dingen, bekommt natürlich momentan Holstein Kiel zu viele Gegentreffer, Gegentore. Und gut, Karlsruhe, hast du angesprochen, ist momentan relativ gut dabei, was das Treffen angeht. Aber trotzdem merkst du halt, dass diese Mannschaft lebt, also wirklich lebt, und dass die Einstellung auch stimmt. Also vielleicht werden aktuell zu viele Fehler gemacht und manche aus der Defensive sind vielleicht auch nicht so gut wie in der Hinrunde. Tom Rothe sticht zum Beispiel nicht mehr so raus, wie er es noch in der Hinrunde getan hat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, dass die Mannschaft so sehr intakt ist und eben jetzt auch wieder dafür belohnt wird, dass ich durchaus auch Holstein zutraue, dass sie gegen den Karlsruhe gewinnen werden kommendes Wochenende. Ja.
Ja, ich befürchte, dass der KFC nach dem 4-0 am Betzenberg und dem 4-0 jetzt gegen Greuther Fürth so langsam in den Flow reinkommt, ja, überhaupt nichts zu verlieren hat. Kiel hat eine unfassbare Moral. Also das war gegen St. Pauli zu sehen, ja. Das war jetzt auch zuletzt gegen Hertha BSC zu beobachten. Hast du völlig recht, und dass die Mannschaft intakt ist, das stimmt auch. Aber trotzdem glaube ich, dass das vielleicht dann auch nur ein Unentschieden wird. Ich wage einfach mal die These, die schreibe ich jetzt hier einfach mal auf meinen großen Schmierzettel, dass weder der HSV noch Holstein Kiel noch der FC St. Pauli am kommenden Spieltag gewinnen werden.
Die gar nicht mal so steile These mit Michael Augustin. Okay, finde ich gut. Wir können ja diesen
Tresenthesen
kommende Woche. Genau. Tresenthesen mit Riesen, Fabian Riese. Wir können ja den nächste Woche mal wieder rausholen. Finde ich gut. Machen wir so.
Auf Wiedersehen. Aber
rausholen, haben wir noch etwas zum Rausholen?
Ich habe, ich würde dich heute gerne etwas anders überraschen. Also meinetwegen können wir auch schon die Kultrubrik starten, weil da wird's heute so, wie es lange nicht mehr war. Es menschelt sehr, und vielleicht brauchen wir für das, was ich vorbereitet habe, auch etwas mehr Zeit. Deswegen wäre es vielleicht sogar schon an der Zeit, mit der Kultrubrik weiterzumachen.
Okay, also ich sag mal, viel mehr Spannung kann man natürlich nicht erzeugen. Dann let's go.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Das, was ich mit dir vorhabe, das hat auch ein bisschen etwas mit Holstein Kiel zu tun. Du kennst doch diese Freundebücher, ne? Die man vor allen Dingen, als man noch Schüler war oder Kindergartenkind war, bekommen hat. Ich bekomme oder sehe auch häufiger hier bei uns zu Hause solche Freundebücher, die dann meine Tochter, die in der ersten Klasse ist, oder die andere Tochter, die in die Kita geht, mit nach Hause bringen. Und dann helfe ich denen da immer, die Eintragung zu machen. Und ich weiß, dass Holstein Kiel auch solche Freundebücher hat. Da müssen dann die Spieler, die Holstein-Profis, regelmäßig reinschreiben. Und das kann man dann auf dem YouTube-Channel bei Holstein Kiel sehen, was sie da reingeschrieben haben. Oder bei Instagram wird denn das Ergebnis gepostet. Ich glaube, du weißt, worauf es hinausläuft,
ja,
oder?
Ja, definitiv. Ich hatte früher auch so ein Freundebuch. Nachteil war natürlich bei mir, ich hatte ja keine Freunde, da hat niemand reingeschrieben. Aber ich weiß auf jeden Fall, worum es geht. Ich bin sehr gespannt. Oh.
Du Armer. Ja, es geht um dich. Also unser Podcast, der ist jetzt ja, ich weiß nicht, 175, 176 Folgen alt. Ich finde, jetzt ist es mal an der Zeit, dass wir dich besser kennenlernen.
Okay.
Deswegen lass uns doch da mal so ein bisschen mit dir das Freundebuch eintragen. Wir fangen mal etwas einfacher an. Wie heißt du denn überhaupt?
Mein Name ist Fabian Wittke. Kein Zwischenname, sondern einfach nur zwei.
Einfach Fabian.
Ja.
Man nennt mich auch
Fabi Run. Das aus meinen guten alten Zeiten als Läufer habe ich irgendwann mal diesen Spitznamen bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich bei Instagram auch gerne Waikiki. Also eine Mischung aus Fabi Run und Waikiki, würde ich sagen.
Jetzt kommt eine Frage. Daran erkennst du, dass wir durchaus auch in dieser Fußball-Edition sind. Meine Rückennummer ist?
Meine Lieblingsrückennummer ist schon immer die 31 gewesen. Das kann ich auch erklären. Ich habe früher einen Kumpel gehabt, mit dem habe ich irgendwann mal zusammen NHL am Computer gespielt. Und da gab es so einen Modus, da konnte man die Mannschaften editieren, also konntest dann die Namen verändern. Und da haben wir uns auch selber editiert. Du konntest dann auch so die Gesichter erstellen oder konntest sogar auch dein eigenes Bild. Früher hat man das ja dann noch eingescannt. Wir sind ja alle schon ein bisschen älter. Und dann haben wir unsere eigenen Gesichter eingescannt und haben die zu Eishockey-Profis gemacht. Nicht nur die Gesichter, sondern uns dann eben da erstellt. Und weil ich ja früher auch ein großer Werder-Sympathisant, um nicht zu sagen Fan war, und Ailton ja immer die 32 hatte, wollte ich die 32 haben. Die war aber in dem Team, ich weiß gar nicht mehr, welches amerikanische Team das war, war schon belegt, die 32. Und dann war die 31 frei. Und seitdem war eigentlich die 31 immer meine Lieblingsnummer. Und wenn man mal so schaut, ist die 31 auch wirklich relativ populär gewesen. Viele prominente Spiele auch in der Fußball-Bundesliga haben sie getragen. Zum Beispiel beim FC Bayern München.
Bastian Schweinsteiger.
Bastian Schweinsteiger, ganz genau. Also 31, lange Antwort auf eine ganz kurze Frage.
Geboren wurde ich am?
Am Independence Day 1994. Das heißt, ich werde dieses Jahr 30.
Geboren wurde ich in?
Eckernförde.
Das ist meine Telefonnummer.
0190. Nein, ja genau. Schreibt mir gerne. Ich freue mich über jede Nachricht und hin und wieder antworte ich auch.
Meine Augenfarbe?
Braun.
Meine Haarfarbe?
Braun, noch.
Noch sind da Haare. Größe?
Noch sind da Haare ist auch gemein. Ich dachte eigentlich, jetzt werden sie langsam grau, aber noch sind da Haare ist auch nicht schlecht. Größe, ich bin 1 Meter, zumindest laut Pass. Ich habe mich damals ein bisschen auf die Zehenspitzen gestellt. 1,84 Meter.
Jetzt kommt was sehr Allgemeines. So sehen mich meine Freunde.
Boah, ist immer schwierig, glaube ich, wenn man über sich selbst so etwas sagt. Aber dadurch, dass ich jetzt ja nicht mehr bei Null stehe im Freundebuch, sondern dich nicht nur als meinen hochgeschätzten Podcast-Partner sehe, sondern auch als meinen Freund, sag du doch mal zwei Sachen. Arrogant und keine Ahnung von Fußball.
Schlagfertig, menschlich, empathisch, lustig. Leicht chaotisch.
Ja, okay, das würde ich alles unterschreiben.
Das ist meine Schule.
Das ist meine Schule. Das ist meine Schule. Also in Kiel war ich am Ravensberg auf der Schule, aber das ist irgendwie so uninspirierend. Sportschule Malente, würde ich sagen. Ja, der Geist von Malente, das ist meine Schule.
Mein Lieblingslehrer oder meine Lieblingslehrerin?
Mein Lieblingslehrer ist eigentlich Michael Augustin, weil er mir Woche für Woche noch relativ viel über Fußball beibringen kann.
Sehr schön. Mein Lieblingsfach?
Sport, natürlich.
Dazu passt die nächste Frage. Die coolsten Sportarten?
Die coolsten Sportarten, also wäre komisch, wenn ich jetzt nicht Fußball sagen würde, aber ich bin ja auch ein großer Laufenthusiast. Also ich finde alles ab 5 Kilometern Strecke bis hin zum Marathon, finde ich sehr attraktiv, auch zu schauen. Und ich bin auch ein sehr großer Wassersportfan, also Kitesurfen und auch Surfen ohne Kite. Ist zwar nicht ganz leicht, aber macht auf jeden Fall Spaß, es auszuprobieren.
Mein Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin?
Ah, mein Lieblingssportler oder Sportlerin. Also ich finde, Eliud Kipchoge, der schnellste, zweitschnellste, muss man ja sagen, aber lange Zeit der schnellste Marathonläufer der Geschichte oder der es ja auch mal geschafft hat, einen offiziellen Marathon unter 2 Stunden zu laufen in Wien, finde ich sehr, sehr inspirierend. Aber es gibt auch so viele andere inspirierende Sportler, wie zum Beispiel Amanal Petros mit einer unfassbaren Lebensgeschichte, finde ich, ist auch ein sehr inspirierender Sportler, aber auch Leute wie Jan Frodeno, aber letztendlich auch alle, die sich ein Ziel setzen und hart daran arbeiten, es zu erreichen, ob sie es schaffen oder nicht, das inspiriert mich.
Ich hätte gedacht, dass du Fiete Arp sagst oder Louis Holtby.
Ja, oder Timo Becker, ne? Oder Michael Krita oder so, also irgendjemand, der halt auch aus Kiel kommt oder lange Zeit in Kiel gespielt hat. Ja.
Wir bleiben sportlich. Mein Lieblingsverein?
Kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber ich glaube, ich würde dann doch wahrscheinlich in Kiel abbiegen.
Ja, Kiel, ne? Oder genau. Welchen Verein meinst du da?
Ja, genau, ne, VfB ja. Kiel.
Ja, ach so, den, okay. Mein Lieblingssong?
Das ist eine sehr gute Frage. Eine ganz lange Zeit fand ich immer den Song von den Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, ganz gut, weil der ja im zweiten Teil dann weitergeht. But if you try sometimes, you just might find you get what you need. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Und das ist immer noch dein Lieblingssong?
Ja, also würde ich auf jeden Fall noch in die Top 10 mit reinschreiben.
Okay.
Was, hast du einen Lieblingssong?
Ich lese...
Außer den Song 2?
Ja, also ich habe so All-Time-Favorites, ne? Das sind, weiß ich nicht, Smells Like Teen Spirit von Nirvana, weil das einfach eine sehr prägende Zeit war. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs. Also meistens die ich in meiner Zeit, in meiner Jugend gehört habe, als sich so ein Musikgeschmack herauskristallisiert hat. Aber wenn du mich nach einem Song fragst, dann sicherlich der.
Okay.
ich lese gerne oder das lese ich gerne?
Ich lese momentan nicht mehr ganz so viel, aber wenn ich lese, dann lese ich am liebsten Biografien eigentlich, ja.
Dein Lieblingsspiel?
Mein Lieblingsspiel ist der eine überrascht den anderen.
Das sind übrigens alles Fragen, die auch bei Holstein Kiel die Spieler beantworten müssen, ne? Also das ist im Prinzip die Holstein Edition. Es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Die beste Internetseite?
www.podigy.anstoß.de, glaube ich, ist das, oder? Oder wie ist unsere Seite? Ich glaube, so um und bei. Oder vielleicht ist auch die Lieblingsseite bei Instagram, anstoß-podcast. Genau, das ist meine Lieblingsseite.
Das hast du sehr gut gemacht. Das nervt mich.
In der Regel eigentlich immer Ungerechtigkeiten in jeglicher Hinsicht. Ja, ich will jetzt gar nicht zu philosophisch werden, aber das Leben ist ja auch häufig ungerecht. Also nicht immer zu einem selbst, sondern auch zu anderen mit unterschiedlichen Startmöglichkeiten, wenn man auf unterschiedlichen Teilen der Erde lebt. Und das nervt mich, dass es so ist. Und dass man nur einen gewissen Teil selbst dazu beitragen kann, es zu verändern.
Ja, jetzt kommt ein krasser Bruch, weil das, was du gesagt hast, war natürlich eine sehr tiefgründige Antwort. Jetzt wird es wieder ein bisschen leichter. Mein größter Fußballtraum?
Ich glaube, den größten Fußball... Ich habe wirklich sehr, sehr viele ich habe sehr viele schöne Fußballspiele schon erleben dürfen, wie zum Beispiel damals in diesem Jahr, als Werder gefühlt innerhalb von 10 Tagen 37 Mal gegen den HSV entweder gewonnen hat oder weitergekommen ist. Da war ich bei dem einen oder anderen Spiel live im Stadion dabei, unter anderem im DFB-Pokal, als Tim Wiese gefühlt nicht wie Chuck Norris da alle Liegestützen kann, sondern alle Elfmeter gehalten hat. Das war sehr schön, aber mein größter Traum ist es tatsächlich, irgendwann nochmal ein Fußballspiel in England zu sehen, weil ich es noch nicht gemacht habe. Deswegen würde ich ganz gerne mal nach Liverpool, wenn Xabi Alonso da sein Debüt gibt, zum Beispiel.
Ja, laut Sky haben die Bayern ihn kontaktiert, ne? Also vielleicht musst du dich auch noch ein bisschen gedulden. Zwei noch, meine Ziele.
Meine Ziele, ich finde, wenn, dann soll man ja auch ehrlich antworten. Ne? Also meine Ziele sind eigentlich immer die, dass Freunde und Familie und ich selber auch glücklich bin. Und dann glaube ich, ein bisschen mit dem Universum, what you give is what you get oder what you get is what you give, dann kommt das auch wieder zu einem zurück. Wenn man daran arbeitet, glücklich zu sein, dann ist das Ziel, glaube ich, dass man verfolgt hat, das Richtige.
Und die letzte Frage. Mein Lieblingstrikot?
Mein Lieblingstrikot? Ich würde sagen, nicht weil es das Schönste ist, sondern weil es das Erste ist, was ich damals von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Das war dieses dunkelgrün-schwarze Trikot von Werder, wo vorne Otello drauf stand. Und hinten hätten zu der Zeit unter anderem Spieler wie Ludovic Römjak draufstehen können oder André Wiedener. Also es war ungefähr die Zeit.
Oder Harvard Floh,
ja genau.
Das Trikot habe ich auch noch vor Augen. Der Schriftzug von Otello war orange, ne?
Ja,
oder?
Ja, genau.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Also in der Holstein-Kiel-Edition musst du das Trikot jetzt aufmalen. Ja. Das hat im Podcast natürlich jetzt nicht so viel... macht im Podcast nicht so viel Sinn, aber du darfst gerne was malen, wenn du möchtest. Aber du kannst auch sagen, jetzt überraschst du mich, das wäre auch möglich. Das hast du sehr schön gemacht und ich glaube, jetzt kenne dich endlich nach all den Jahren, ich glaube Anstoß wird 4 in diesem Jahr, ja. Kenne dich auch unsere Hörerinnen und Hörer endlich mal. Finde ich gut.
Und wir hören die Anstoß-Ultras im Hintergrund singen, das hat mit Fußball nichts zu tun, das hat mit Fußball nichts zu tun. Nein, aber ich habe das sehr gerne gemacht, vielen Dank. Ja,
Lieblingstrikot, ja. Und Lieblings, was war das noch? Lieblingssportler, Lieblingsverein, das hatte mit Fußball schon ein bisschen was zu tun.
Definitiv, ich wollte dich auch nicht kritisieren. Mich hat das sehr gefreut und mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Und ich bin mal wieder in der Kategorie gelandet, Spieler, die sowohl für den einen als auch für den anderen Verein, let's say, unter Vertrag standen. Die Frage ist ja, ob sie auch für beide gespielt haben. Zum Anlass habe ich die Rückkehr von Florian Wirtz genommen, der gespielt hat für Bayer Leverkusen und für wen noch, beziehungsweise unter Vertrag stand.
Ja, 10 Jahre für den ersten FC Köln.
Genau, aber hat für die kein Spiel gemacht. Florian Richard Wirz. Aber es gibt noch weitere. 6 habe ich rausgesucht. Insgesamt mit Florian Wirz 7, aber 6. Die Frage ist natürlich, wer bin ich? Geboren bin ich am 2. Januar 1981. Ich spielte während meiner Karriere zunächst beim SV Waldhof Mannheim. Dann ging es zum 1. FC Köln und von Köln auf die andere Rhein...
Hanno Balic.
Wow, das war schnell, das war gut, das ist richtig. Meine Antwort, oder beziehungsweise ich heiße Hanno Balic. Jetzt ist die Frage, wer bin ich? Ich wurde am 21. Juli 1979 geboren. Das heißt, ich bin noch älter als Fabian Wittke und das ist schon ziemlich schwer. Ich spielte während meiner Bundesliga-Zeit unter anderem für Borussia Mönchengladbach von 1997 bis 2000, 2000 bis 2003 bei Mainz 05. Dann ging es nach Köln, dann von Köln wieder auf die andere Rheinseite rüber zu Bayer Leverkusen. Dann ins Ausland 2007 bis 2010 und zwar nach Liverpool. Ich wurde nochmal...
Ich glaube, ich weiß es.
Na?
André Voronin.
Sehr gut. Die Antwort ist richtig. Mein Name ist André Voronin. Jetzt schauen wir, ob du auf mich kommst. Ich bin am 14. Mai 1984 geboren. Das heißt, ich werde dieses Jahr 40 im Mai. Ich spielte während meiner Zeit unter anderem beim FC Bayern München. Dann ging es vom FC Bayern München zum 1. FC Köln. Und vom 1. FC Köln zunächst in die zweite und dann in die erste Mannschaft von Bayer Leverkusen. Das war allerdings nur ein kurzes Gastspiel, denn dann ging es weiter, und zwar nach Düsseldorf. Und zwischen 2013 und 2020 spielte ich 132 Mal für Fortuna Düsseldorf. Dann am Ende ließ ich meine Karriere noch kurz in der zweiten Mannschaft ausklingen. Vielleicht helfe ich dir auf die Sprünge, indem ich sage, ich habe 18 Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft gemacht. Und meine Position ist Torwart, Torhüter. Ich bin Torhüter.
Warte mal, Michael Rensing?
Michael Rensing, das ist richtig.
Michael, ja,
Rensing.
Wirklich?
Ja, Michael Rensing. Hat man
mich, ich habe so ein paar Spieler, die es auf jeden Fall sind, die vielleicht noch kommen, auch im Kopf. Also Patrick Helmes und Bernd Schuster habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. An Rensing hätte ich jetzt nicht zuerst gedacht. Aber Rensing ist es tatsächlich, ja, witzig.
Rensing ist richtig, genau. Dann schauen wir auf diese Karriere hier. Wir haben noch 3 Spieler. Ich begann meine Karriere beim 1. FC Köln. Dann ging es nach München, bevor ich zum 1. FC Kaiserslautern verliehen wurde. Ich wechselte danach zu Hertha BSC, ging dann nach Leverkusen und spiele mittlerweile bei Werder Bremen.
Ja, Mitchell Weiser.
Sehr gut. Ich bin Mitchell Weiser. 2 noch. 1989 geboren. Meine Karriere, mein Lebenslauf sieht wie folgt aus. Bayer Leverkusen. Dann ging es, also Bayer Leverkusen 2007 bis 2011. Dann wurde ich verliehen an den 1. FC Nürnberg, weiter verliehen an Mainz 05 und dann ging es 2013 zum 1. FC Köln und dort spielte ich 149 Mal. Zwischen 2021 und 2023 spielte ich dann für Viktoria Köln.
Ja, jetzt hast du mich. Ich weiß es nicht.
Der Mann heißt so...
Ach so, doch, ich weiß es, etwas, Marcel Risse. Ja, Marcel Risse, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Der Mann heißt so wie etwas, was es zwischen uns niemals geben kann. Risse. Marcel Risse, genau, ist richtig. Und dann haben wir noch einen. Ich bin 1972 geboren. Dann müsste ich ja auf jeden Fall die 50 schon geknackt haben. 52 werde ich in diesem Jahr. Ich spielte 231 Mal für Fortuna Köln. Dann ging ich 1997 bis 98 für 17 Spiele nach Leverkusen, bevor ich dann zwischen 1999 und 2004 161 Mal für den 1. FC Köln spielte und 54 Tore
erzielte. Ah, das weiß ich, das weiß ich.
Ja?
Das ist Dirk Lottner.
Stark. Es ist Dirk Lottner. Du hast recht. Ja, Spieler, die sowohl als auch, und zwar für Bayer Leverkusen, als auch für den 1. FC Köln gespielt haben. Richtig, sehr gut.
Solche Spiele mag ich. Mir hat neulich allerdings mal ein Hörer gesagt, also persönlich gesagt, dass er unsere Fußballquizzes oft viel zu schwierig findet.
Echt?
War das jetzt zu schwierig? Ich weiß nicht. Also, schreibt uns gerne mal bei Instagram. Du hast die Adresse vorhin schon genannt. Anstoß-Podcast. Ist das zu schwierig? Oder seid ihr völlig gebannt am Podcast-Endgerät und ratet mit und habt inzwischen euch zum Lagerfeuer versammelt und wartet nur auf, der eine überrascht den anderen, dass ihr Challenges durchführen könnt, und habt ihr vielleicht schon so einen kleinen Jackpot gegründet, in den jeder einzahlen muss, der am Ende einer Anstoßsaison dann geknackt wird. Das würde mich mal interessieren, ob das vielleicht doch zu schwierig ist.
Demnächst übrigens auch als Brettspiel erhältlich. Der eine überrascht den anderen, ne? Also mit der original Kultmusik, die läuft dann, wenn man auf so einen roten Button drückt.
Ne? Ja, oder als App, ne? Ich glaube, dass wir auch kurz davor sind, eine App rauszubringen.
Denke ich auch. Mauspads, wo auch der eine überrascht den anderen drauf. Die Tassen gibt es ja schon. Also ich sehe da auch ganz viel Potenzial. Aber ohne Witz, ich mache bei Instagram mal so eine Umfrage. Und einfach nur die Frage, ist der eine überrascht den anderen zu schwer, lösbar oder leicht? Oder machbar, ja, genau.
Genau, und gerne auch Anregungen. Über was sollen wir mal reden? Wer steigt am Ende von der zweiten in die erste Liga auf? All sowas. Und apropos App, Spotify ist ja auch eine App, ne? Da kann man ja theoretisch jeden Song, den es auf dieser Welt gibt, hören. Und wir haben eine Playlist, die kann man bei Spotify finden. Die heißt Anstoß. Paradoxerweise heißt die genauso wie dieser Podcast. Und da würde ich einen Titel raufpacken, und zwar die Love Story von Taylor Swift, weil möglicherweise in diesen Tagen eine Love Story zu Ende geht, und zwar die zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel.
Okay, finde ich gut. Ich packe dann rauf von den Rolling Stones, You Can't Always You Can't Always Get What You Want. So, so viel zum Thema Lieblingssong. Ja, genau, das packe ich rauf. Und ansonsten wünsche ich euch eine traumhafte Woche. Bleibt so, wie ich immer werden wollte, hätte man jetzt früher als der Joke gesagt. Bleibt vor allen Dingen gesund und fröhlich. Hast du noch was?
Nö, das war ein schönes Schlusswort. Da gehe ich komplett mit. Auf Wiederhören.
Macht's gut. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.